Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wegen des Krieges in der Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht, darunter auch tausende Studierende. Viele von ihnen sind zunächst in Polen untergekommen und genau dorthin ist Joybrato Mukherjee gereist, der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD. Und mit ihm kann ich nun sprechen.
Ja, einen schönen guten Tag.
Sie sind frisch aus Polen zurück. Polnische Hochschulen und Wissenschaftsinstitutionen sind für viele Geflüchtete ja eine erste Anlaufstelle. Wie gut sind denn Ihre polnischen Partner auf die Situation eingestellt?
Ja, das war für mich ja auch ein Grund, nach Warschau zu reisen und mit den dortigen Hochschulvertretern, mit unserer Partnerorganisation, mit der Hochschulrektorenkonferenz und so weiter zu sprechen. Denn Polen sammelt ja im Moment schon eine ganze Reihe von Erfahrungen, von denen wir lernen können. Denn sie haben zum 15. März bereits dort eine Ausschreibung gestartet. Denn die Regierung hat 5 Millionen Euro schon mal bewilligt für die Zeit bis 30. September für Stipendien und Hilfsmaßnahmen für ukrainische Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das wird gerade verteilt. Die polnischen Hochschulen kümmern sich sehr stark auch um die Beratung und Begleitung der vielen, die zu den Hochschulen kommen. Und das Grundprinzip ist immer, das ist mir sehr stark vermittelt worden und das ist für uns, glaube ich, auch eine wichtige Lehre für das, was wir in den nächsten Monaten zu tun haben werden. Wir sollten Kontinuität gewährleisten für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Es geht darum, dass sie ihr Studium fortsetzen, dass sie ihre wissenschaftlichen Vorhaben fortsetzen und zwar immer so, dass sie auch zu jedem Zeitpunkt wieder zurückkehren können, denn diese Rückkehroption, diese Rückkehrvision ist für ganz viele auch ausgesprochen wichtig, obwohl wir nicht wissen, wie der Krieg weiterläuft.
Das heißt, die Hochschulen in Polen sind Ihnen deutlich voraus, was Planung und Umsetzung angeht?
Sie sind uns insoweit voraus, als sie schon sehr viel früher mit sehr hohen Zahlen zu tun hatten. Und man muss natürlich dazu sagen, dass etwa die Hälfte aller internationalen Studierenden in Polen schon vor dem Krieg, schon in den letzten Jahren aus der Ukraine gekommen sind. Es ist also nicht so, dass wir dort eine kleine Community haben, sondern es war schon immer so, dass an den polnischen Hochschulen sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer waren. Insgesamt ist in der polnischen Gesellschaft es so, dass wir eine ganze Reihe von Ukrainerinnen und Ukrainer schon in den letzten Jahren hatten. Man ist also ganz anders auch kulturell eingestellt.
Wenn ich das richtig verstehe, dann treffen die ukrainischen Geflüchteten also in Polen auf eine durchaus leistungsfähige Infrastruktur, die aufnehmen kann und die auch integrieren kann. Das heißt, ihre Reise war in erster Linie schon dazu da, sich zu informieren und gar nicht so sehr konkrete Hilfsangebote zu machen?
Durchaus, beides. Es ging natürlich darum, auch zu lernen von den polnischen Erfahrungen, weil sie einfach auch vom zeitlichen Ablauf her weiter sind als wir, weiter auch sein müssen als wir. Und es ging zum Beispiel auch darum, zu lernen, wie die Polen im Moment die Beziehungen zu ihren ukrainischen Partnern aufrechterhalten. Ich habe berichtet von unseren Überlegungen für digitale Angebote. Das ist auf großes Interesse gestoßen. Insofern, glaube ich, ist in den Gesprächen auch das eine oder andere für die Polinnen und Polen herausgekommen, was sie vielleicht bei den weiteren Maßnahmen in den nächsten Monaten auch umsetzen wollen, stärker umsetzen wollen. Aber natürlich haben wir auch davon einiges jetzt mitgenommen. Wir gehen ja ohnehin davon aus, dass nicht alle auf Dauer in Polen bleiben werden. Es wird sicherlich dann auch zunehmend eine Zahl von bis zu 100.000 geben. Das ist ja unsere Schätzzahl, die dann zu uns an die Hochschulen kommen werden in Deutschland.
Sie bleiben auch bei den 100.000 Studierenden, die zu uns kommen. Oder haben Sie neue Erkenntnisse jetzt in Polen gewonnen, dass doch mehr Menschen eben die Ukraine verlassen haben und eben dann auch mehr Menschen die Ukraine quasi nur als Transitland nutzen, um dann in Deutschland weiter zu studieren?
Das ist sehr schwierig einzuschätzen. Die 100.000, die wir Anfang März ja in den Raum gestellt haben, das ist ja keine Zahl, die einfach von uns stammt, sondern sie leitet sich ab von den 7 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine, mit denen die Europäische Kommission rechnet. Und wenn man dann weiß, wie viele im Hochschulsektor sind, wenn man dann weiß aus Erfahrungen aus Syrien etc., wie hoch der Anteil derjenigen ist, die aus dem tertiären Sektor das Land verlassen, dann kommt man Step by Step zu den 100.000.
Was tun Sie, damit diejenigen, die kommen, nicht irgendwo landen, sondern auf gut vorbereitete Kontaktstellen, auf gut vorbereitete Hochschulen treffen?
Wir als DAAD richten im Moment einen Webauftritt ein, der ist schon weit gediehen, auf den alle Ukrainerinnen und Ukrainer zugreifen können. Dort werden alle rechtlichen Fragen geklärt, zur Hochschulzulassung etwa. Dort wird das deutsche Wissenschaftssystem vorgestellt und von dort aus findet sozusagen im Sinne einer One-Stop-Shop-Lösung die Verlinkung zu allen anderen Organisationen, zu den Bundesländern, zu den Hochschulen und ihren Angeboten statt. Insofern gibt es diese Eingangsplattform jetzt schon, ist im Aufbau befindlich. Aber es ist natürlich so, das ist auch eine andere Situation als 2015-16. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben Bewegungsfreiheit in der Europäischen Union, Reisefreiheit auch innerhalb Deutschlands. Insofern müssen wir jetzt auch einfach alle darauf setzen, dass alle deutschen Hochschulen in allen Städten, in allen Regionen, in allen Bundesländern gut vorbereitet sind. Und deswegen haben wir als DAAD quasi im Wochenrhythmus jetzt immer auch ein Meeting mit allen Hochschulleitungen, um sozusagen alle im gesamten Land à jour zu halten, Erfahrungen auszutauschen und über die Maßnahmen zu sprechen, die zu ergreifen sind. Denn wir wissen nicht, wo welches Individuum genau hinkommt, denn es gibt ja nicht diese Komplettverteilung, wie wir sie 2015-16 zum Beispiel hatten.
Anfang März haben Sie ja bereits ein umfassendes Unterstützungsprogramm im Volumen von rund 80 Millionen Euro pro Jahr für die deutschen Hochschulen gefordert, damit ukrainische Studierende und Forschende eben schnell eine akademische Perspektive in Deutschland erhalten können. Haben Sie bereits eine Zusage vom Bund erhalten, dass die Gelder kommen? Weil sonst sind ja alle Pläne Makulatur.
Im Moment ist es in der Tat so, dass die Hochschulen maßgeblich mit eigenen Mitteln operieren. Das sehe ich auch in meiner eigenen Universität, mit eigenen Hilfsfonds, mit eigenen Spenden, die reinkommen. Und das funktioniert auch gut, aber das ist natürlich alles endlich. Das haben wir auch von Anfang an natürlich gesehen. Das Haushaltsaufstellungsverfahren für 2022 läuft gerade. Wir haben das Programm ja sehr wuchtig auch in die Diskussion eingebracht. Ich weiß, es gibt sehr viel Wohlwollen auf Seiten der Bundestagsabgeordneten, auf Seiten der Bundesregierung und auch auf Seiten der Länder, der KMK. Und ich glaube, jetzt muss man darauf setzen, dass diese Programmbausteine, die wir vorgeschlagen haben, jetzt auch Eingang finden in das Haushaltsaufstellungsverfahren.
Aber es brennt an ganz, ganz vielen Stellen. Viele möchten mehr Geld haben, damit Integrationsleistungen funktioniert. Die Schulen brauchen mehr Geld und. Was ist, wenn Sie das Geld nicht bekommen? Gibt es einen Plan B?
Na, beim Geld ist es so, da hört die Überlegung zu einem Plan B ab einem bestimmten Punkt natürlich auf. Entweder Sie haben das Geld, um etwas leisten zu können, oder Sie haben es nicht. Es ist ab einem bestimmten Punkt nicht einfach ersetzbar. Insofern gehe ich jetzt erstmal davon aus, erstens, es gibt keinen Plan B. Zweitens, der Plan A ist wohl überlegt. Drittens, es gibt sehr viel Wohlwollen zu diesem Plan A, also zu unserem Unterstützungsprogramm in dem Umfang, wie Sie es genannt haben. Und viertens, bin sehr zuversichtlich, dass der Bund das auch entsprechend so sehen wird und agieren wird.
Wie zeitnah muss der Bund das entscheiden aus Ihrer Sicht?
Sobald wie irgend möglich, aber das Haushaltsaufstellungsverfahren ist natürlich vorgegeben für alle Ressorts, für alle Bereiche. Es gibt im Mai die abschließende Bereinigungssitzung, da muss es stehen.
Sagt Joy Bratto Mukherjee, der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Herr Professor Mukherjee, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ebenfalls.